mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.
Und, ich glaube, die meisten Bauern finden es auch gar nicht so witzig, wenn du einfach über dein Feld fegst, oder?
Es ist dann eher auf städtische Parks oder Parkanlagen ausgewichen oder um Badeseen. Außenrum gibt es auch immer Liegewiesen. Da konnte man das auch wunderbar machen, aber im Sommer sind die natürlich voll mit Badegästen und die Parks natürlich im Sommer voller Spaziergänger. Und da ist es halt dann doch einfacher, wenn man, ja, auf dem Golfplatz Golf spielt und nicht mehr im Park. Wo man immer dazu sagen muss, das ist ganz wichtig für alle, die mit Crossgolf noch nichts anfangen können. Crossgolf spielt man häufig mit normalen, echten Golfbällen, nenne ich es jetzt mal. Aber sobald sich eine Gefahr überhaupt nur andeutet, Safety first, das ist die Regel Nummer 1 beim Crossgolf. Es wird nicht geschlagen, egal wie blöd man den Ball treffen kann. Wenn er irgendjemand treffen könnte, wird nicht gespielt und im besten Fall spielt man nicht mit echten Golfbällen, sondern mit Almost Golfbällen. Kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Die sind ein Drittel leichter, fliegen ein Drittel kürzer und da kannst du mit dem Driver draufkloppen, kurz vor einer Glasscheibe und die geht nicht kaputt. Also komplett safe. Wenn jemand den Ball abbekommt, dann passiert nichts. Null. Hätte man ein blauer Fleck. Gar nichts.
Klingt so, als sollten einige Platzgolfanfänger auch mal so einen Ball kriegen.
Die Bälle sind super. Also muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst, das ist auch immer das, was ich sage, fürs Training zu Hause, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, ich habe einen Dachboden ausgebaut mit Putting Green und so Gedöns, was ich halt so gefunden hatte, wenn du aber die Möglichkeit nicht hast, wenn du nur eine Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung hast oder irgendwas und halt dann ungern in dein Chipping-Netz mit echten Bällen spielst, weil hinten dran die Ming-Vasen stehen, dann wäre die Frage, warum du eine Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung hast, aber egal. Ja, nimm einen Almost-Ball. Klar, der fliegt nur ein Drittel so weit, aber hat dieselben Flugeigenschaften. Und wenn er gegen die Vase kippt halt nicht um, außer es ist eine dumme Vase.
Das sind aber nicht diese gelochten Plastikbälle,
oder? Nee, egal. Das ist das, was die meisten als Trainingsbälle kennen. Diese Luftbälle nenne ich es jetzt mal.
Die sind scheiße. Die schieben sich einfach für die Tonne an.
Dafür sind sie auch gemacht. Direkt für die Tonne. Oder reißt sie klein, wickelst sie in Alufolie, mach ein bisschen Feuer drunter, hast eine Rauchbombe. Aber ansonsten sind die wirklich für die Tonne. Und das ist halt schade, dass die Almost-Golfbälle, die auch von weiß nicht, ob der Dave Pelz was sagt. Das ist so, so ein Short-Game-Guru. Alles, was Schläge ins Grün sind oder Wedge-Schläge und so gedönt, Bunkerschläge, die hat er entwickelt. Also es ist nicht irgendeine Firma, die es irgendwie mal gemacht hat, sondern es ist schon mit Expertise hinten dran. Bei den Amis sind die gang und gäbe in Deutschland seit vielen, vielen Jahren leider immer noch unterm Radar. Ich glaube, in jeder dritten Folge des Podcasts rede ich drüber, verlinke es auch immer wieder gerne, aber kaum einer kennt sie. Und das ist auch das, wenn ich auf dem Golfplatz bin und irgendwie wird das Thema Crossgolf aufgreifen. Ich habe immer einen Ball dabei, den ich den Leuten in die Hand drücke und sage, spiel mal damit. Guck mal ein bisschen rum, gib mir einfach nach 3 Löchern wieder und dann sagst du mir, was du davon hältst.
Du bist echt positiv eingestellt. Es gibt nicht immer Leute, die dir nach 3 Löchern wiedergeben können.
Ja, dann soll derjenige ihn behalten. Also das wäre jetzt ein nettes Problem. So teuer sind die auch nicht. Aber es ist einfach ein Produkt, wo ich überzeugt bin, dass viele Leute davon profitieren können. Und ganz ehrlich, ein 10er-Pack kostet irgendwie 10 Euro oder so irgendwas. Also ist jetzt nicht so, dass es dich komplett ruiniert und die Bälle halten ja ewig. Ich habe immer noch Bälle in meiner Cross-Golf-Zeit. Wann hat das angefangen bei mir? Ich kann das gar nicht mehr genau sagen, ist schon viel zu lang her. Immer noch, weißt du, da bist du irgendwo mal auf dem dritten Platz, gewinnst einen 10er-Pack oder 12er-Pack, ich weiß gar nicht mehr. Die hatten eine komische Zahl in der Packung. Die halten 10 Jahre, 20 Jahre. Ohne Probleme. Daher, du verlierst die ja auch nicht. Die fliegen ja maximal 100 Meter.
Ah, okay. Ja, also, dann bieten sie sich natürlich als Trainingsball besonders an, weil jetzt ist natürlich Winterzeit, ein bisschen Simulator gequält, logischerweise hier in der Golflounge kann man das ganz gut machen und da merkt man dann schon, ob ein Ball ein gutes Cover hat oder nicht. Ne?
Ja, aber per se für den Standard-Chip-Shot in ein Netz ist Latte. Aber okay, cool. Ich finde es immer wieder schön, du hast es auch schon wieder angesprochen, ihr habt die Indoor-Möglichkeit, wir nicht. Also ich glaube, der nächste Indoor-Simulator, wo man so ein bisschen was spielen könnte, oder nicht nur Simulator, sondern auch Trainingsmöglichkeit Indoor, wäre St. Leon Roth, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von mir. Und wenn du dann rein nur Simulator spielen wolltest, sind wir, glaube ich, schon über eine Stunde weit weg.
Schwierig, also gerade im Winter.
Genau, da heißt es entweder ganz oder gar nicht. Aber das Gute ist, in der Rheinebene und der Pfalz, wo ich ja herkomme, wir haben jetzt seit gestern oder seit vorgestern so 0,5 Grad minus. Viel kälter wird es auch nicht mehr. Daher, das geht nur noch eine Richtung und dann Plätze sind auf.
Hervorragend. Also ich muss jetzt als Norddeutscher natürlich sagen, wir kennen Winter ja sowieso eher selten und wenn wir Glück haben, streift er uns dies ja auch nur. Januar, Februar gibt es vielleicht ein bisschen Schnee, das ist eigentlich immer so, aber ich glaube, die Golfsaison war lange nicht mehr so lang für mich. Ich kann mich einmal erinnern, da habe ich auch Silvester oder zumindest zwischen den Feiertagen einmal Golf gespielt. Da war es aber noch deutlich matschiger in meiner Erinnerung als dieses Jahr. Mhm. Schon irre, aber okay, das ist noch ein anderes Thema, wenn wir jetzt anfangen, über das Wetter und die letzten Jahre dazu zu reden. Aber was ist denn jetzt letztlich die Grundentscheidung gewesen? Golf einfach nur, weil du es immer spielen könntest?
Im Gegensatz zu Cross-Golf. Die Grundentscheidung, ich kann das gar nicht genau sagen, es war einfach ein Entwicklungsprozess. Also ich gab auch mal Zeiten, wo ich gesagt hatte, Cross-Golf, was anderes brauche ich nicht. Warum soll ich jetzt Geld bezahlen für eine ganze Ausrüstung, für eine Mitgliedschaft oder irgendwas, wenn ich doch denselben Spaß auch außerhalb eines Golfplatzes haben kann. Aber wie das halt so ist, man selbst macht weiter, andere hören auf, neue kommen dazu, es entwickelt sich alles in andere Richtungen, jeder geht seiner Wege und irgendwann steht man dann eben mit einem Golfschläger alleine im Park. Und dann hat man eben auch den Spaß nicht unbedingt mehr, so wie wenn man das macht. Also Crossgolf ist ein sehr, sehr geselliger Sport, sehr kommunikativ. Und alleine als One-Man-Show macht es an sich auch, also meiner Meinung nach, nahezu gar keinen Spock. Also macht keinen Spaß, meiner Meinung nach. Weil du eben bei Crossgolf ein bisschen dieses Typische, was beim Golf oder was man bei Golf annimmt, was normal ist, eben nicht hast. Du hast eben nahezu gar keine Regeln. Die Regeln werden im Vorfeld festgelegt, außer Regel Nummer 1, Safety First. Der Rest wird vor dem Spiel festgelegt. Und ansonsten hast du halt deinen Gerstensaft dabei oder was auch immer du gerne trinkst und hast eine gesellige Runde. Und der Score ist an sich bis auf Turniere nahezu Latte. Und du spielst, wie du Bock hast, machst, was du willst. Und auch bei Cross-Golf-Turnieren gab es einzelne Bahnen, die keine Bahnen waren, sondern ein Trinkhaus. Das heißt, du musst es trinken, bis der nächste Flight kommt. Dann darfst du erst weiterziehen. Also das, wie soll man das sagen, dieser sportliche Gedanke ist natürlich da, aber auf einer anderen Ebene und auf einer sehr festlichen Ebene, nenne ich es jetzt mal. Aber eher festlich Oktoberfest und nicht Weihnachten. Aber so hat sich das einfach entwickelt, dass ich sage, okay, auf dem Golfplatz, da findet man immer Mitspieler, da hat man immer jemanden, eher zu viele teilweise auf dem Golfplatz, bei dem ich meistens spiele, anstatt keinen.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Aber ich kann es trotzdem jedem nur empfehlen, der noch nie was damit zu tun hatte, einfach mal ein 7er Eisen zu nehmen, einen Golfball, am besten natürlich einen Almost-Golfball, irgendwo in den Park zu gehen, einfach sagen, da hinten die Parkbank ist mein Ziel. Und einfach mal probieren, weil es ist auch so eine Sache, es weckt Aufmerksamkeit. Jedes Mal, wenn wir irgendwo in einem Park spielen waren, kamen Leute auf uns zu, haben gefragt, was wir da machen. Darf man das überhaupt? Seid
ihr eigentlich bescheuert?
Weniger. Also das echt? Zum Glück weniger, ja. Auch das Ordnungsamt kam mal vorbei, wollte wissen, was wir da so treiben. Haben uns denen erklärt, haben dem die Bälle gegeben. Ist ja alles safe, ne?
Ja, klar, aber das also siehst du ja wahrscheinlich von außen nicht, dass es so ein Almost-Golfball ist, der ihm halt keine Leute verletzt.
Genau, und da dürfen die von mir aus gerne kommen. Ich unterhalte mich immer gerne mit den Leuten, auch mit der Polizei unterhalte ich mich immer gerne. Und dann ja, kann man denen erklären, eine Frisbee tut halt mehr weh. Und Punkt. Und dann sind die auch zufrieden. Und dann sind die aber auch interessiert. Noch vor allen Dingen ältere Leute kommen auf einen zu und fragen, oh, was machen sie denn da, was ist denn das, darf ich auch mal, hatte ich auch schon öfters. Und dann gibt man den Leuten den Schläger in die Hand und sagt, da ist ein Ball, hau drauf. Seltsamerweise, manche kriegen das auf Anhieb sehr gut hin und andere hacken halt dann Schnitzel raus, die so groß sind wie in einem XXL-Restaurant. Aber das ist ja der Spaß an der Sache.
Es ist auch tatsächlich, glaube ich, eine ganz, also ich könnte mir gut vorstellen, dass dir das geholfen hat, als du dann auf das Platzgolf gewechselt hast, wenn du dir immer schon ein festes Ziel nehmen musstest und das ja super frei bestimmt war. Ich glaube, viele, also mein Gefühl ist einfach, dass viele Spieler immer nur Richtung Fahne zielen und einfach sagen, okay, da ist das Dogleg, da lege ich mich mal hin oder sowas. Aber irgendwie speziell irgendwie zielen ist, glaube ich, für viele Leute in Anführungsstrichen Problem und würde, glaube ich, durchaus nochmal helfen, den einen oder anderen Schlag zu sparen. Ich nehme mich da gar nicht aus.
Das ist auf jeden Fall. Und was halt Crossgolf wirklich sehr, sehr fördert, ist das Eisenspiel. Also ich kenne sehr viele Leute, die eben bevorzugt ihre Hölzer spielen. Nicht nur unbedingt einen Driver, aber dann auch ein Vierer, Fünfer, Sechser Holz irgendwie noch im Bag haben. Und dann eher das Sechser Holz nehmen, wie ein Sechser Eisen oder irgendwas Vergleichbares. Und ich dann immer wieder sage, nee, und da bin ich froh, dass ich damals nur ein oder zwei Eisen hatte, weil ja, Eisen gehen halt. Und Eisen sind meiner Meinung nach wichtige Schläger und man sollte nicht zu viel Komfort immer in das Golfbag reinkommen lassen. Ich bin kein Fan davon, nur noch das 9er und das 8er Eisen im Bag zu haben und der Rest ist irgendwie Holzersatz oder Eisenersatz mit Holz. Bin ich kein Fan von, weil man sollte immer noch ein bisschen die Eigenschaften von einem guten Eisenschlag sich selbst zunutze machen können. Und es ist nun mal hoher Ballflug und da geht gut runter. Und für mich ist jedes Holz irgendwie, ja, hat eine flachere Ballflugkurve und dadurch rollt's länger. Und das ist für mich nicht immer positiv.
Nö, wenn ich da so an den harten Sommer denke, den wir vorletztes Jahr hatten, da wo die Drives dann nochmal gerne 30 Meter ausgerollt sind.
Das ist super. Ja, für die Drives ist es super.
Aber ja, klar, aber wenn ich eine Bahn habe, die einfach dann irgendwie zu Ende ist, dann rolle ich dann entsprechend auch zu weit oder ins Wasser noch oder sowas. Das erschwert ja durchaus die Präzision, wenn ich da denke, ich sag mal, die eher linksgolfigen Plätze, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben dann auch mal schön fies irgendwelche Flussrinnen mitten im Fairway, die da einmal quer durchlaufen. Da ist so ein Eisen doch schon schicker, wenn es dann relativ schnell stoppt.
Genau, und wenn du dann aufs Grün von weiterer Entfernung eben spielen kannst und du weißt, das Teil liegt halt irgendwo auf oder halt kurz neben dem Grün, aber rollt halt nicht 30 Meter zu weit übers Grün, macht das meiner Meinung nach schon sehr viel Vorteil. Aber ich bin großer Fan vom Eisenspiel. Ich spiele selten, also an sich mein Dreierholz spiele ich nur dann, wenn es wirklich auch weiß, da funktioniert es. Ansonsten bleibt das Ding stecken, ansonsten habe ich Eisen. Ja, okay, jetzt hat diese Saison noch ein Hybrid, aber das hat andere Gründe, weil mir die Distanz gefehlt hatte.
Okay.
Und aber per se Eisen, 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 Eisen.
Genau. Unvernünftig.
Aber wie gesagt, da hat jeder auch seine Präferenzen. Viele haben vor Jahren noch gesagt gehabt oder selber gesagt wie ich auch und dann haben sie doch vieles ausgetauscht. Aber es kommt eben auch immer darauf an, wie man auf den Ball draufschlägt und was man damit beabsichtigt. Und das ist eben so ein Punkt, wenn man eben sehr viel Komfort möchte, einen langsameren Schwung hat, macht es eben mehr Sinn, mit einem Holz zu arbeiten, mit einem Fünfer, Sechser oder was auch immer Holz zu arbeiten. Aber ich finde halt immer noch, wenn Leute für 100 Meter ein Holz auspacken, stimmt was nicht. Achso, und unter 80 sind.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es gibt viele Fitter, die wirklich gut sind auf dem Markt inzwischen und die auch den entsprechenden Schaft fitten können, dass das Eisen entsprechend auch gut fliegt. Weil was ich gesehen habe, was es inzwischen an, beinahe hätte ich gesagt, Leichtmetallschäften gibt, aber es gibt ja tatsächlich inzwischen auch leichte Eisenschäfte. Also ja, du bist auch nicht mehr immer nur gezwungen, dann auch einen Graphitschaft zu nehmen, weil die haben ja durchaus auch andere Eigenschaften. Also da gibt es auch tatsächlich aus meiner Sicht wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also,
warst du schon beim Fitting?
Ich habe tatsächlich mal ein Fitting gemacht, ja. Mhm. Und den zweiten Eisensatz habe ich jetzt relativ ungefittet gebraucht gekauft, aber der passte auch ganz gut. Mhm. Weil ich mich einfach in den verliebt hatte, gebe ich offen zu. Das ist der P790-Satz von TaylorMade. Der alte. Und das, wie gesagt, passte. Und wo ich es jetzt einfach besonders merke, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Driver. Mhm. Und orientiere mich da so ein bisschen logischerweise an dem, was unsere ganzen Gurus in der Internetwelt so gesagt haben. Und dementsprechend ist ja der Cobra F9 einfach der heiße Scheiß gewesen letztes Jahr oder dieses Jahr noch, letzter Tag heute. Da war ich jetzt schon bei 2 Fittings für das Ding. Und habe einfach festgestellt, dass der Standardschaft ganz furchtbar ist für mich. Mhm. Und diese Evenflow-Schäfte da schon extrem den Unterschied bringen. Also gar nicht so unbedingt jetzt einfach nur, ja, könntest du natürlich sagen, Senior Light, Regular und Stiff, sondern es gibt ja auch durchaus noch mehr Aspekte, die du da in dieses Schaftdesign reinbringen kannst.
Und genau, auch Knickpunkt, wenn es jetzt mal, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt, aber genau.
Ja, und wie es zurückfedert und so weiter. Und im Moment bin ich halt ein bisschen dabei rauszufinden, welcher Evenflow das ist, das jetzt das Optimum bringt, bevor ich dann das Geld in die Hand nehme. Ich hoffe, ich bin noch nicht spät genug dran, dass sie denn auch noch Custom-Schäfte verkaufen mit dem Driver. Ein Nachfolgemodell gibt es ja schon.
Also ich würde sagen, wenn nett, dann sagst du Bescheid, dann finden wir bestimmt irgendwo gemeinsam einen Händler, der das noch hat. Hier gibt es ja auch genug Golfhändler, die nochmal irgendwo Möglichkeiten haben, aber ansonsten, das Internet ist groß.
Ja, das Internet ist groß, jung, pat uff.
Ja.
Genau, und da habe ich dann auch auf dem Trackman durchaus gesehen, was das für einen krassen Unterschied macht, um jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen.
Genau.
Alleine in der Streuung. Ich hätte nicht gedacht, ich habe das erste Fitting gemacht, da war ich in einer Phase, wo ich sage, es war echt nicht gut, was du da spielst. Und selbst da war es so mit dem Standardschaft sehr viele, ich sag mal, Pflaumen, die kurz gefallen sind und dann nicht wirklich weit gekommen sind. Oder wenn sie länger hatten, die man sich gewünscht hat, dann aber auch in alle Himmelsrichtungen gestreut. Und natürlich ist mit dem anderen Schaft nicht alles ausgebaut, was man an Mist gemacht hat. Aber es war schon faszinierend zu sehen, dass mit dem, zum Beispiel mit dem Evenflow Blue, war es tatsächlich so, dass die alle dichter beieinander lagen, wenn sie die Länge hatten, die man wollte.
Genau.
Das ist schon sehr faszinierend, finde ich, was man da alles über Schäfte zaubern kann.
Nee, das ist auch meine Erfahrung. Also ich hatte auch ein Driver-Fitting mal. Habe es wirklich nur genutzt, weil es, also es war umsonst, deswegen bin ich hin, muss so sagen, wie es ist. Aber da komm, guckst du dir das mal an. Und ich bin auch bei meinen Eisen, also damit muss ich erst anfangen, bevor ich das andere erzähle. Ich bin mit meinen, oder ich hatte so Clone Clubs. Also das heißt, es gibt in den USA oder anderen Ländern gibt es Hersteller, die machen gewisse Eisen, die positiv liefen im Golfmarkt, bauen die halt nach, ohne Patente zu verletzen. Ich dachte mir, gutes Geld sparst du dir, bestellst du aus den USA den Satz für wenig Geld. Ja, nachdem du dann die Importzölle bezahlt hast und UPS-Sondergebühr und Gedöns und bla bla bla, bist du genau beim selben Preis, wie du in Deutschland für einen gescheiten Satz bezahlen würdest. Recherchieren müssen, ja. Genau, wir haben damit jahrelang gespielt, alles wunderbar, hat auch Spaß gemacht, aber dann irgendwann gesagt, komm, hier, Weihnachtsgeld, das kommt jetzt mal in die Ich-kauf-mir-Eisen-Kasse. Bin zum Fitting gegangen und habe aber von vornherein gesagt, okay, natürlich gibt es Marken und auch Sätze, die mir besser gefallen als andere. Es gibt natürlich auch Marken, wo ich meinen, ja, eher einen Fokus drauf habe, und es ist, wenn ich mir dein Setup angucke, sind wir da recht gleich, was TaylorMade angeht. Hab aber zum Fitter gesagt, hör zu, das und das Eisen finde ich geil. Das war damals, ich weiß es gar nicht mehr, irgendein TaylorMade-Satz, keine Ahnung. Hab gesagt gehabt, das Ding ist der Hammer, finde ich geil. Er guckt mich an, hat gesagt, schlag mal ein paar mit deinem einen Schläger, den ich mitnehmen sollte. Ein paar Bälle spiele ich ein bisschen ein, guckt mich an und sagt, das ist Schwachsinn für dich. Wenn du dir den Satz kaufst, das ist dumm. Und ich so, alles klar, okay, warum? Der ist zu schlecht für dich. Und ich so, was? Also Selbstbild, Fremdbild, immer zwei unterschiedliche Meinungen. Ich habe eben eine andere Meinung über mein Spiel, wie der Fitter hatte. Es ist in Ordnung. Und okay. Er hat auch gemeint gehabt, okay, weißt du was? Muss es TaylorMade sein? Und ich so, auf gar keinen Fall. Ich muss mit dem Satz spielen, mit dem Eisen spielen, mit dem ich mich wohlfühle und mit dem, was es ist. Habe ihm aber auch gesagt gehabt, Mizuno muss es nett werden, weil ich Mizuno immer noch irgendwo suspekt finde. Naja, long story short, Mizuno wurde es.
Großartig.
Ja, aber
warst du bei einem unabhängigen Fitter oder war das irgendwie, okay?
Nee, also
das ist ja auch immer noch ganz spannend.
Genau.
Ob man bei so einem Pro, ich sag mal jetzt klassisch, soll jetzt nicht negativ klingen, aber so klassischer Pro-Shop-Fitter hat ja meistens,
ach so, Entschuldigung. Wenn
ein guter ist, drei Marken da.
Nee, dann muss ich mich korrigieren. Ich dachte, du meinst jetzt bei dem TaylorMade Fitting Center oder bei dem Fitting Center. Nee, es war ein Händler. Ist, okay. Kann man einfach denken, man kann es sagen, der Golf Götze in Weiterstadt ist eine Gruppe,
ja,
die hier einfach mehrere Läden hat, und Weiterstadt ist die Hauptzentrale, und da bieten sie eben auch sehr ausführliche Fittings an, und die haben weit mehr als drei, vier Marken drin. Ich glaube,
ja, siehst du.
irgendwie 7 oder 8 verschiedene Marken gespielt, verschiedene Schäfte, verschiedene Schlägerköpfe, war irgendwie 2,5 Stunden für ein Eisenfitting da drin oder sowas und noch Wedges mit dazu. Und dann haben sie mir noch ein super Angebot gemacht, noch ein Wedge oben drauf gelegt, wenn ich es kaufe, nochmal 10% und ja, whatever. Ich wollte keine Mizuno. Definitiv nicht, weil diese Marke mir vom Bauchgefühl her nicht gefällt. Aber Gefühl, ja, Gefühl ist Gefühl. Und wenn das Gefühl sagt, das ist der Schläger, dann hast du den Schläger.
So, irgendwie habe ich im Kopf, es gibt so ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es gab mal so eine Umfrage in die Richtung, so nach dem Motto, welcher Schläger würde das beste Schlaggefühl machen? Und also nur nach der Marke. Und dann sind immer alle bei Mizuno kleben geblieben.
Genau. Wurde aber auch bestätigt. Ich habe den Test auch gelesen. Und okay. Haben es mal blind getestet und wurde auch bestätigt.
Das also ist der Wahnsinn. Also wundert mich dann gerade so, dass du die irgendwie negativ im Kopf hast. Und dann finden wir um die nächste Ecke so einen Test, der sagt, nothing feels like Mizuno.
Genau. Nee, und genau, dann wurde es eben Mizuno, Eisen und Wedges, obwohl ich es nie gedacht hätte. Bei Wedges dachte ich eigentlich auch, die Reise geht ganz woanders hin. Aber naja. Und dann ungefähr ein halbes Jahr oder Jahr später hatte ich gesehen, alles klar, wie gesagt, es gibt noch dieses kostenlose Driver-Fitting beim Golfhaus. Und bin ich mal zum Golfhaus, habe gemeint, so, der TaylorMade Rocketball Stage 2, den habe ich mir gebraucht gekauft, der ist ja in Ordnung, mit dem spiele ich gern, auch eigentlich, das ist mein erster richtiger Driver, wenn man es so will, spiele ich immer noch. Und dann kam halt raus, alles klar, das sollte doch eher bei mir der Callaway, was war denn das, Callaway Epic, der erste mit, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall eine Stiffschaft, was für einer weiß ich nicht mehr, werden mit der und der Ausrichtung ist ja gut. Das ist schön. Was kostet mich der Spaß? Eier irgendwie im Angebot für 500 Euro. Aha. Ja, das ist schön.
Angebot.
Genau. Wenn es ein Angebot ist, ist es immer noch irgendwo out of league, genau, out of budget. Danke, dass ich mitmachen durfte. Bis bald. Habe ihm auch klar gesagt, ich kaufe das Ding nicht. Also das ist bei mir, ich habe gedacht, gut, 250, 300 Euro, das können wir machen, falls was heute rauskommt, aber dann fast das Doppelte. Sorry, also. Und das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, das spiegelt eben genau das wieder, was du eben auch schon gesagt hattest. Ich war mit dem Schläger nicht unbedingt weiter. Ich war auch mit den anderen Schlägern nicht unbedingt weiter als mit meinem Schläger, den ich habe. Aber die Präzision war einfach eine höhere. Also die Streuung hat sich verringert und es waren eben die gespielten Bälle mit meinem Schläger, haben eine gewisse Streuung, das weiß ich. Und mit dem alten Schaft, ich habe einen neuen mit dem alten Schaft und die Länge war immer ungefähr gleich. Aber mit dem Callaway, das war glaube ich Callaway Epic, ja, der so Jamaika-Farben. Und da war eben die Streuung eine geringere. Und da habe ich mir irgendwann gesagt gehabt, okay, ich habe mich ein bisschen informiert, wie kann ich das umsetzen, dass ich einen neuen Driver bekomme, oder das heißt einen neuen Driver, damit ich mit meinem Driver konstanter spiele. Und dann nach viel Hin- und Her-Recherchiererei kam raus, hey, die meisten spielen eh zu lange Driver-Schäfte. Je länger ein Driver-Schaft ist, desto länger ist der Weg von Rückschwung zu Durchschwung zu Ballkontakt, den der Kopf zurücklegen muss, und desto mehr Fehler können entstehen. Deswegen spielen auch die meisten Profis, obwohl man das als Hobby- und Amateurspieler niemals als Vergleich ziehen sollte, sich selbst mit Profis, kürzere Schäfte.
Ein bestes Beispiel ist ja der Fowler, der spielt ja extrem kurz eigentlich.
Genau. Um einfach da eine, also was bringen mir 10 Meter mehr Länge, wenn sie aber links im Busch oder rechts im Wasser liegen? Das ist scheißegal. Dann nehme ich lieber 10 Meter kürzer, liege aber Fairway. Und so habe ich mir das auch gedacht. Habe mir einfach einen Schaft bestellt, der eher den Spezifikationen entsprach, also Stiff. Da habe ich eigentlich nur drauf geguckt, Stiff. Habe mir es von dem Shop, wo ich es bestellt hatte, die haben noch eine, wie du vorhin gesagt hast, du kannst ja so viele Ausrichtungen machen, so viele Knickpunkte oder was weiß der Geier, die Schäfte. Und die haben im Angebot auch noch drin, dass du für 5 Euro mehr einfach den Schläger mit dem Griffs und dem Hosel unten oder das Adapter so verkleben, dass der Schaft hat eine Ober- und Unterseite, die nicht unbedingt mit der Beschriftung übereinstimmen müssen. Das wird in der Maschine eingespannt, wird rausgefunden. Ach,
dieses Auswuchten, ne? Das habe ich letztens irgendwo gesehen.
Genau. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, für ein Fünfer ist doch Latte. Weißt du, kostet kein Geld mehr. Der Schaft hat mich, ich weiß es nicht, 50 Euro oder irgendwas gekostet, 60 Euro mit der Auswuchtung, mit Versand. Ja gut, kaufen dir, fertig ist die Sache. Und tatsächlich, ich bin kürzer, wie zu erwarten, aber dafür eben konstanter.
Wobei ich nicht unbedingt glaube, dass das an der Auswuchtung liegt. Also es fühlt sich im ersten Moment sehr schwurbelig an, als ich das da so gesehen habe mit und wir haben hier den Schwingpunkt und wir gucken mal und wenn der Schwingpunkt irgendwie gegen Null geht, dann ist er ausgerichtet. Fand ich sehr faszinierend, aber das wirkt auf mich irgendwie so sehr homöopathisch.
Das ja, bloß die Kürze. Also da merke ich es halt. Der Schaft ist halt ein Inch kürzer. Genau.
Aber das ist ja auch physikalisch total nachvollziehbar.
Und genau.
Das andere ist, glaube ich, einfach zu fein.
Genau. Also kürzerer Hebel, kürzerer Weg ist ganz klar. Weniger Kraft auch, weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin zwar kein Longhitter, auf gar keinen Fall. Aber bei den Plätzen, die ich bisher gespielt habe, brauche ich selten 250 Meter Drives. Seltenst. Und die habe ich nur ganz, ganz seltenst mal. Im Normalfall bin ich so bei 210, 230, je nachdem, wie die Wetterlage auch ist und wie ich an den Ball komme. Und reicht vollkommen, reicht.
Und günstiger Wind ist immer günstig.
Das auf jeden Fall. Und harter Boden auch.
Ja, nehmen wir beides. Nur noch Rückenwind und harter Boden.
Das auf jeden Fall. Und gerader Flug.
Ja.
Aber hat er keine Ansprüche, zum Glück nicht.
Nee. Also man muss ja auch mit wenig zufrieden sein im Leben.
Ja, klar. Und was immer, also 25 Grad, leichte Brise, leicht bewölkt und Sonne, mehr will ich ja gar nicht, das ganze Jahr über. Dies war Teil 2. Hör dir auch direkt Teil Nummer 3 an und erfahre noch viel mehr über Kai und mich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback und bis demnächst. Ciao, ciao.